HR Info im Gespräch.
Mit Christian Scherz, Medienanwalt und Mahner. Bekannt ist Christian Scherz vor allem als Promi-Anwalt. Stars wie Günter Jauch oder Thomas Gottschalk bewahrt Scherz vor allzu neugierigen Blicken ins Private. In einem gerade erschienenen Buch warnt Scherz aber auch eindringlich, und zwar vor dem Ausverkauf des Privaten in den Medien. Welche Folgen hat das für den Einzelnen und die Gesellschaft? Und was passiert mit Menschen, deren Privatsphäre verletzt wird? Dazu jetzt der Anwalt und Buchautor Christian Scherz im Gespräch mit hr-Info-Redakteur Oliver Günther.
Christian Scherz, wir wollen über das Private sprechen. Wobei man ja erstmal sagen muss, das Private ist ja in Ihrem Fall durchaus auch Beruf, zumindest Teil Ihres Berufs. Sie sind Medienanwalt. Sie schützen die Privatsphäre durchaus auch von bekannten, prominenten Personen wie der Schauspielerin Hannelore Elsner oder Günter Jauch. Als Laie stellt man sich das so vor, bei Ihnen in der Kanzlei geben sich die Promis die Klinke in die Hand und Sie sind mit allen Celebrities per Du. Stimmt das?
Also ich habe mich immer schon gegen den Begriff Promi-Anwalt gewehrt. Das klingt immer so ähnlich wie Schönheitschirurg. Ich vertrete selbstverständlich Menschen, die im öffentlichen Leben stehen, weil sie ja häufig in Schlagzeilen geraten. Für sie interessieren sich die Medien, der Boulevard, das Fernsehen. Aber ich vertrete auch ganz normale Medienopfer, die durch einen Schicksalsschlag, einen Unglücksfall, manchmal auch einen Amoklauf betroffen sind, manchmal auch Eltern von verstorbenen Kindern, Opfer von Entführungen oder auch von schweren Unglücken, Love Parade etc. Wir sind Medienanwälte und wir vertreten Persönlichkeitsrechte. Und das kann einen Prominenten betreffen und das kann aber auch einen normalen Bürger, Sie oder mich, betreffen, weil durch irgendein Ereignis wir in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten. Und da mache ich keinen Unterschied, ob ein prominenter Moderator bei mir in der Tür steht oder eine Schülerin, die im Opfer einer Straftat geworden ist und dann eben auch von Boulevardmedien verfolgt wird, um Interviews zu geben etc. Ich will sagen, mich nervt es ein bisschen. Das passiert leider immer häufig, weil man diese Namen dann liest in spektakulären Fällen, die ich begleite. Aber mich nervt es inzwischen, dass man immer wieder nur mit diesen Prominenten gelabelt wird, weil es ein Teil meiner Arbeit ist, aber nicht der größte Teil.
Aber Werbung ist es schon auch, oder?
Ja, wissen Sie, wenn man in einem bestimmten Bereich hochspezialisiert arbeitet, finden sich natürlich immer wieder auch, das ist so wie bei einem guten Chirurgen, der sich auf Handchirurgie spezialisiert hat, da gehen halt alle Geiger der Welt hin. So. Wissen Sie, wir haben inzwischen so viel zu tun, dass ich mich über jedes freie Wochenende freue. Und es ist aber leider so, dass die Medienlandschaft sich so entwickelt hat, dass unser Berufsstand eher noch mehr zu tun bekommt.
Dann lassen wir die Promis ab sofort mal beiseite und schauen mal eher darauf, wie das eigentlich funktioniert. Wenn ein Mandant oder eine Mandantin auf Sie zukommt, stehen da die Leute bei Ihnen in der Tür und sagen, mir ist das und das passiert, das und das Foto ist von mir zum Beispiel in der Zeitung veröffentlicht worden. Stoppen Sie das oder wie läuft sowas?
Das geht genauso, wie Sie es gerade geschildert haben. Wir haben den presserechtlichen Erstversorgungsfall. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer Erste-Hilfe-Station in der Klinik. Der eine Fall ist der, ein Mandant kommt zu mir, sei es, dass der im öffentlichen Leben steht oder sei es, dass er weiß, dass die Medien sich für ihn aus welchen Gründen auch immer interessieren könnten und es ist noch gar nichts passiert. Und er sagt einfach, hören Sie mal zu, ich habe das und das Problem, ich befürchte dort eine Berichterstattung, die könnte meine Intimsphäre verletzen, die könnte unwahr sein oder ich möchte einfach nicht, dass das in der Öffentlichkeit diskutiert wird.
Das ist eigentlich so Prävention, Vorsorge.
Prävention. Fast, ja. Und in dem Fall beraten wir halt die Mandanten, was sie machen können, wie sie sich verhalten können, wenn die Medien anrufen, die Bildzeitung, die Bunte etc. Weil da gibt es ganz wichtige Tipps, die man beachten muss. Man darf sich insbesondere nicht zur Sache einlassen, weil dann sagen die Richter, hast du in die Berichterstattung eingewilligt und kannst dich nicht mehr auf Privatsphärenschutz berufen. Deswegen muss man wirklich sagen, kein Kommentar oder wegdrücken, sage ich immer. Also alle Erziehung vergessen, auflegen. Das ist immer der beste Rat, den wir geben können. Und wir haben den anderen Fall. Ich komme jetzt auch gerade wieder von so einer Geschichte, deswegen auch etwas verspätet.
Ist sofort entschuldigt, wenn Sie
danke.
Uns erzählen.
Ich kann Ihnen leider nicht sagen, wer der Mandant ist. Ich kann aber nur sagen, es ging halt da auch wieder darum, dass die Bunte Dinge veröffentlicht, gegen die wir nicht wollen für Mandanten, die Mandanten von mir nicht möchten. Ich habe da für diese Mandanten daher eine Unterlassungserklärung von der Bunte verlangt und alle anderen deutschen Medien angeschrieben, dass sie bitte diese Berichterstattung nicht übernehmen. So holen wir diesen Artikel, sag ich mal, kesseln wir dadurch ein, dass wir gegen ihn vorgehen und die anderen Medien informieren mit sogenannten presserechtlichen Informationsschreiben, mit denen ich mich immer wieder sehr beliebt mache bei bestimmten Chefredakteuren. Sagen wir, wenn ihr die Berichte schon übernehmt, werden wir auch gegen euch vorgehen. Und so kann ich halt Mandanten auch aus einer Erstkampagne, die anläuft, in einem Artikel, in einer Zeitung rausholen, fast wie so ein KSK-Team, dass man praktisch dann wirklich eingreift und sagt, dieser Bericht ist rechtswidrig, weil eher unwahr ist oder die Intimsphäre verletzt wird oder das Foto ein Paparazzi-Abschuss ist und so weiter und so fort.
Es geht ja, haben Sie ja schon gesagt, um den Schutz von Persönlichkeitsrechten beziehungsweise um den Schutz von Privatsphäre. Mhm. Wenn ein Bild erschienen ist, ist es da oft eine Frage, dass jemand sagt, ich will jetzt dafür Geld haben oder Schadenersatz, weil dieses Bild, das ich nicht wollte, dass es veröffentlicht wird, weil das eben abgedruckt wurde. Oder merken Sie das bei Ihren Mandanten, egal ob prominent oder nicht prominent, so Verletzungen der Privatsphäre tatsächlich auch noch so tiefer geht? Dass das tatsächlich was, dass eine Verletzung ist.
Ja, die Verletzungen und auch die Traumatisierung sind teilweise erheblich. Ich sag mal, den Verkachelmann, da war ich nicht im Mandat, den kann ich aber einfach mal nennen, aber am Verkachelmann sieht man halt, was mit Menschen passiert, die einmal durch dieses mediale Stahlbad gehen.
Auch mit Leuten, die ja eigentlich den Umgang mit Medien gewohnt sind, wie zum Beispiel Jörg Kachelmann.
Herr Kachelmanns Karriere ist jedenfalls im Augenblick durch diese Geschichte sehr, sehr beschädigt. Und wir sehen an dem Beispiel Kachelmann schon, was nicht in unserer Gesellschaft passieren darf, dass der bloße Vorwurf eines Fehlverhaltens, der nicht bewiesen ist, zu einer medialen Vernichtung führt. Und Privatsphärenschutz ist nicht, oder Persönlichkeitsrecht ist nicht nur der natürliche Feind der Pressefreiheit. Nein, es ist auch ein Schutz, der gleichberechtigt ist. Er kommt von der Menschenwürde her aus Artikel 1 Grundgesetz. Und der Mensch hat das Recht, dass er in seiner Würde beachtet wird. Und Sie können mir glauben, dass die Erfahrung, die ich habe von Menschen, die in diesen medialen Tsunami gekommen sind, das sind Traumatisierungen, die entweder lange nachwirken oder ewig bleiben.
Muss man da als Anwalt auch ein bisschen Psychologe sein?
Also ich sage ganz offen, dass wir häufig Mandanten bei uns sitzen haben, die in seelischen Extremzuständen sind, weil sie sind zwar nicht körperlich verletzt worden durch einen Autounfall, aber sie sind in ihrer Ehre verletzt worden, weil man Unwahres über sie geschrieben hat, weil man Wahres über sie geschrieben hat, was aber im Bereich der Sexualität oder der Geheimsphäre anzusiedeln ist, weil man ihre Krankheiten veröffentlicht hat etc. Und das ist für die Leute wirklich furchtbar.
Das klingt so, wie Sie das beschreiben, als würde Ihnen das mitunter selbst auch ziemlich nahe gehen. Also, oder ist das, kann man das, darf man das gar nicht so an sich ranlassen?
Es ist ein bisschen, wie ich schon sagte, wie ein Chirurg in der Notversorgung, der eben Notarztbehandlungen macht. Der muss seine Nerven bewahren, der muss kühl bleiben, der muss den Fall sich angucken, da den Patienten, ich den Mandanten. Und ich hab in dem Moment auch keine Zeit für Emotionen, sage ich Ihnen ganz offen, wobei mich natürlich manchmal auch eine starke Wut packt, das muss ich schon sagen, und dann auch die Wut für mich Adrenalinschub genug ist, um dann auch nachhaltig für die Mandanten vorzugehen, sonst könnte man diesen Job gar nicht aushalten, ehrlich gesagt, weil er sehr stressig ist. Aber wenn man manchmal nach Hause fährt, sage ich Ihnen ganz offen, nimmt man diese Schicksale mit und weiß, dass man eigentlich nur ein Stück weit den Schaden begrenzen kann, aber im Sinne von, dass die Menschen komplett geheilt, geschützt werden, was der Verlust der Ehre angeht, das werden wir nicht leisten können.
Medienanwalt. Wie sind Sie da drauf gekommen? Weil Sie das Thema interessiert hat? Weil es vielleicht eine Marktlücke war? Purer Zufall?
Nein, das hat mit Prägungen in der Schulzeit zu tun. Ich habe mit 15 oder 16 von Heinrich Böll, Katharina, die verlorene Ehre der Katharina Blum gelesen. Das war damals auch Schulstoff. Also das waren dann schon die 68er, die uns unterrichtet haben. Und das war Schulstoff. Da gab es den Film von Schlöndorff. Das hat mich doch sehr, sehr bewegt, sage ich ganz offen. Dann kam natürlich Wallraff damals mit den Büchern. Das war so meine politische Sozialisation so ein bisschen. Und das
also
hat
dieses Bild Inside. Wie
Bild Inside, ja, der Aufmacher und so. Ja. Das war das eine, dass ich eben das eine starke Ungerechtigkeit fand und auch gesehen habe, dass lange Jahre doch die Menschen diesen Dingen hilflos ausgeliefert waren. Es gab übrigens ganz lange auch die Meinung, noch vor 10, 15 Jahren, ach, man kann ja eh nichts dagegen tun, man ist dem hilflos ausgeliefert. Das hat sich komplett verändert. Das hat inzwischen jeder fast mitbekommen, dass Menschen sich gegen Medien zur Wehr setzen können. Und das andere, was mich sicherlich beeinflusst hat, dass ich selber als Jugendlicher auch mal erlebt habe, wie das war, weil mein Vater damals hier in Berlin Polizeipräsident war, also sehr an sehr populärer Stelle agiert hat unter dem regierenden Bürgermeister. Und also er jedenfalls und letztlich dann irgendwann auch unsere Familie immer wieder auch Gegenstand von Berichterstattung war. Er war natürlich auch damals für bestimmte Gruppen Staatsfeind Nummer 1, also für die linken politischen Gruppen. Und da habe ich es einfach am eigenen Leibe erlebt, auch als Jugendlicher, wie das halt so ist, wenn man dann da in der Schule rumläuft und alle schon über einen reden, dass eben gestern der Vater halt mit der und der Einheit in Kreuzberg die und die Demonstrationen und so weiter. Und das war für mich nicht immer so schön. Und diese Melange hat wahrscheinlich dazu geführt.
Ich bin gerade eben hängen geblieben an dem Satz, wo Sie sagten, man hat eine ganze Zeit lang gedacht, da kann man eh nichts machen. Mhm. Wenn Sie heute bei der Bunden anrufen, wie jetzt in dem aktuellen Fall, kriegen die da einen Schreck oder?
Also ein Chefredakteur hat mich mal den Taliban des Rechts genannt. Ein anderer sprach gegenüber einem Mandanten von mir vom Schreckenssystem. Das ist Christian Scherz. Also ich glaube schon, dass ich...
Sehen Sie eher als Kompliment, glaube ich, oder?
Ja, im Anwalt, den man sagt, wenn man einem Anwalt nachsagt, der ist ein sehr netter Mensch.
Stimmt was nicht.
Dann stimmt irgendwas nicht. Er ist wie ein Arzt, der kein Blut sehen kann. Also will sagen, ich habe... Ja, ich glaube, wir können da schon inzwischen ganz effektiv agieren. Also und Sie müssen ja sehen, wir machen das seit 15 Jahren. Und natürlich haben die Redaktionen Erfahrungen, wie nachhaltig die Dinge betrieben werden. Und die wollen nicht permanente rechtliche Auseinandersetzungen. Und jetzt kommt es interessant. Ich glaube auch, dass die Arbeit der Medienanwälte, und zwar nicht nur meiner Kanzlei, es gibt Kollegen in Hamburg, die das sehr erfolgreich machen, Kollegen in München. Es gibt halt nicht so viele, aber es gibt 5, 6 sehr spezialisierte Kanzleien in diesem Land, die das machen. Und durch diese Kollegen und diese Rechtsanwendung hat sich doch einiges in Deutschland auch verändert. Sie können, ich sage immer wieder, auch neulich in einem Gespräch, aus Anlass von 10 Jahren Chefredaktion Kai Diekmann bei der Bild, die Bild-Zeitung hat ihre Policy geändert. Die verletzen nicht mehr jeden Tag vorsätzlich Persönlichkeitsrechte. Ist einfach so.
Christian Scherz, Medienanwalt in Berlin, heute bei hr-info im Gespräch zum Thema Schutz der Privatsphäre. Ich würde das jetzt ganz gerne mal umdrehen, Herr Scherz. Mhm. Sie haben zusammen mit Ihrem Kollegen Dominik Höch ein Buch geschrieben mit dem Titel Privat war gestern, wie Medien und Internet unsere Werte zerstören. Da geht es um das Thema, worüber wir gerade gesprochen haben, also Angriffe auf die Privatsphäre. Es geht aber auch darum, wie wir immer mehr bereit sind, unsere Privatsphäre auch aufzugeben, zu verkaufen. Und ich persönlich fand einen Teil in diesem Buch sehr interessant, den Sie auch selber als gesellschaftlich relevant in dem Buch beschreiben, nämlich Politik, Politiker, die in den Medien zunehmend auch Einblick in ihre Privatsphäre geben. Und Sie schreiben da zum Beispiel von der, Zitat, Symbiose zwischen Unterhaltungsmedien und der um Aufmerksamkeit lechzenden Politik, die aus Ihrer Sicht auch ein Problem für die Demokratie ist. Das sind starke Worte.
Ja, ich meine damit, dass der alte Satz, das Private ist politisch, sich ein bisschen pervertiert hat. Ich schlage die Bunte auf und sehe eigentlich, was in jeder Ausgabe 3 Seiten Fotostrecke irgendeines Politikers, Fahrradfahren mit der Frau, bei ihm zu Hause, Schachbrett, Rotwein, welchen ich höre gern Jazzmusik und so weiter. Das heißt, die Politik, auch durch die Politikberater, die die Leute beraten, damit sie gewählt werden, sagen den Politikern, ihr müsst euch als Person vermarkten und damit auch eure Persönlichkeit und damit auch eure Privatsphäre. Und ich beobachte, dass eben es zunehmend in der Berichterstattung über Politik, ich meine jetzt nicht seriöse Tageszeitungen oder auch die Tagesschau oder politische Magazine im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber wenn ich mir mal alles, was ein bisschen daneben stattfindet, angucke, auch die bunten Blättchen und die Boulevardmagazine, da tauchen plötzlich ständig Politiker auf.
Aber warum? Sie gehen ja so weit, dass Sie sagen, es ist ein Problem für die Demokratie.
Wollte ich gerade noch ausführen, wenn Sie mir die Zeit lassen. Und ich stelle eben fest, dass Politiker aller Couleur inzwischen offensichtlich meinen, dass sie sich als Privatperson positionieren und vermarkten müssen, damit sie dort beim Wähler Anklang finden und sich dann nicht mehr so sehr zu ihren politischen Inhalten äußern, für was sie stehen, sondern eben eher ihre Privatsphäre zur Verfügung stellen. Und ich sage ja auch, dass für mich Stuttgart 21 dann letztlich das Ergebnis dieser Geschichte ist, dass die Politik sich nicht mehr mit dem Bürger auseinandersetzt, was Inhalte angeht und ihn informiert, sondern man eigentlich nur noch, ähnlich wie bei Popstars, Glamour-Inszenierungen von Politikern in Boulevardmagazinen und Hochglanzmagazinen hat, die ablenken von den politischen Inhalten und die Person als zu wählenden Politiker inszenieren und auch letztlich teilweise Fakes konstruieren etc.
Okay, gehen wir mal ab
von Fakes. Und das halte ich für eine Gefahr für die Demokratie, weil wir haben eine oberflächliche Betrachtung und natürlich werden inzwischen, das sieht man ja an vielen Wahlkämpfen, wird nach den Personen gewählt. Aber die Politikberater haben dafür gesorgt, dass zunehmend die Politiker bereit sind, das zu inszenieren und dass das böse Folgen haben kann. Wenn ich das noch sagen darf, haben Sie im Fall Seehofer gesehen. Herr Seehofer hat im Rahmen seiner politischen Arbeit und seiner Werbung für sich als Politiker auch seine Familie eingesetzt. Die christsoziale Familienidee. Die Ehefrau, die 2 Kinder etc. Dann gab es eine Berichterstattung, dass er mit einer Geliebten in Berlin ein Kind bekommen hat Und er musste dann diese Berichterstattung dulden, weil er eben diese Privatsphäre vorher offen
gemacht hat. Aber ist das nicht genau ein Beispiel dafür, dass eben das Private doch politisch ist und dass, das ist meine Gegenthese jetzt in dem Fall, der Blick in die Privatsphäre von Politikern sogar durchaus ein aufklärerisches Moment haben kann. Denn gerade im Fall Seehofer ist es doch politisch schon relevant, wenn einer seine Familie inszeniert, im Sinne des christlich-sozialen Familienbildes, dann fliegt eine Affäre hier in Berlin auf. Das ist doch für mich als Wähler durchaus auch interessant, die Diskrepanz zu erfahren zwischen
Wasserpredigen und Wein trinken.
Hätte ich besser jetzt nicht sagen können.
Also der Fall Seehofer ist in der Tat ein Beispiel, was praktisch in ihrem Sinne ist, aber es hat Seehofer unter uns überhaupt nicht geschadet. Ich bin erstmal grundsätzlich der Auffassung, dass sexuelle Orientierung, Sexualleben, private Partnerschaft etc. auch von Politikern niemanden etwas angeht. Es gibt viele Politiker wie Frau Merkel, da wissen sie eigentlich gar nichts.
Okay.
Ja, das ist unsere Bundeskanzlerin und ich finde, ich muss das auch nicht wissen.
Das ist richtig.
Mich interessiert doch vor allen Dingen, auch als politischer Mensch und als Staatsbürger, was die mit ihren Inhalten machen, was die mit den Gesetzen machen, wie verantwortlich sie handeln. Und da fällt mir im Augenblick ohnehin nicht viel zu ein, sage ich ganz offen. Ja. Aber ich brauche nicht immer zu wissen, mit wem diese Menschen gerade ins Bett gehen, ob sie eine Geliebte haben. So wie jeder andere Prominente auch, hat der Politiker das Recht, damit eigentlich in Ruhe gelassen zu werden. Und gehen Sie davon aus, dass hier in der Berliner Republik die eine oder anderen Abgründe sicherlich zu finden sind. Und
da
sie werden nicht
Ihnen,
berichtet. Das finde ich auch gut.
Da bin ich mit Ihnen auch völlig einer Meinung. Auf der anderen Seite habe ich als Wähler doch ein verständliches Interesse daran, zu wissen, von wem ich, von welcher Persönlichkeit ich regiert werde und wie möglicherweise auch Politik funktioniert. Sie bringen auch in Ihrem Buch das Beispiel vom ehemaligen SPD-Verteidigungsminister Struck, der gegenüber einer Boulevard Zeitung eines Magazins gesagt hat, Politik sei für ihn wie eine Droge gewesen und er habe nach seiner Amtszeit, nach seiner politischen Laufbahn eigentlich erstmal mit seiner Frau so eine Art Annäherungsphase annehmen müssen. Das gibt mir doch einen ganz erhellenden Einblick in den politischen Betrieb. Das ist doch jetzt nicht nur purer Voyeurismus.
Ja, andererseits muss man immer abwägen, wie weit man geht. Ich finde das, was Sie jetzt von Struck schildern, das haben wir in der Tat drin, weil ich, also da geht es dann eben auch, wir schildern auch das Beispiel von Hans Eichel, ne? Wie die politischen Berater eben sagen, fahr mal mit dem Fahrrad zum Finanzamt, zum Ministerium, das lässt sich auch gut inszenieren und plötzlich war ja schon der sparsame Hans und so weiter und so fort, will sagen, wir müssen einfach wissen, dass diese Inszenierungen des Privaten, die Inszenierungen des Privaten durch Politikberater, die ablenken meines Erachtens von den politischen Inhalten und auch ganz bewusst bestimmte, sag ich mal, fast Kunstfiguren bauen für die öffentliche Wahrnehmung. Das Private wird hier inszeniert zum Zwecke der Wahlwerbung, ohne dass man sich über die Inhalte unterhält. Das führt dann zu Bürger, zum Verdruss, wie bei Stuttgart 21. Die haben einfach zu wenig mit den Leuten geredet. Aber Herr Mappus hatte eine schöne, riesige Fotostrecke in Bunte vor der Wahl mit seiner Frau
aber
privat.
Aber da sind wir halt auch bei Inszenierung, während die Seehofer-Geschichte zum Beispiel, also die aufgeflogene Affäre in Berlin, keine Inszenierung war.
Ja, diese aufgeflogene Affäre war keine Inszenierung. Möglicherweise war das andere eben jedenfalls nicht in jeder Hinsicht wahrhaftig, was man dem Bürger davor spielte. Und im Übrigen möchte ich eigentlich persönlich nicht wissen, wie unbedingt sexuelle Neigungen von einem Politiker sind, ob er mehrere Geliebte hat oder fest verheiratet ist, etc. Mich interessieren erstmal wirklich die politische Arbeit und die Inhalte. Ja?
Und das kann man aus Ihrer Sicht auch alles.
Das kann man an ihrer politischen Arbeit sehen. Ich fand das eigentlich ganz gut, was die Frau Schröder hier, die Familienministerin, wie die mit der Geburt ihres Kindes umgegangen ist. Frau Riekel fordert ja im Editorial von Bunte, sie versteht das gar nicht. Als Familienministerin muss sie sich doch ein bisschen mehr zu ihrer Schwangerschaft äußern, ein bisschen mehr Einblicke gewähren. Und sie sagt, nein, ich habe mich mit meinem Mann, der auch ja Politiker und Staatssekretär im Innenministerium ist, entschlossen, dass wir das für uns als Familie privat lassen und wir einfach unsere politische Arbeit machen. Fand ich wirklich toll. Ja.
Noch ein gutes Beispiel, weil wir gerade bei Frau Schröder sind, Frau von der Leyen, die ja auch, würde ich sagen, ihre Familie inszeniert hat,
Super
aber
Mami.
Tatsächlich ja auch politisch damit was bewegt hat. Also ich nehme mal an, dass sich da ganz viele Leute mit identifizieren konnten, möglicherweise auch der ein oder andere reiben konnte, aber tatsächlich hat sie es, denke ich, auch, indem sie ihr Privatleben eingebracht hat, geschafft, politisch was zu bewegen. Also Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Kinderbetreuung. Da hat ja sogar das Private, sag ich mal, politische Konsequenzen gehabt.
Wissen Sie, ich glaube ja auch immer an die Selbstbestimmung des Einzelnen und auch die Freiheit des Willens. Wenn Frau von der Leyen meint, dass sie für ihre politische Arbeit ihre Familie einsetzt und sich eben als die große Supermami inszeniert, ich will jetzt nicht wissen, wie sie das wirklich hinkriegt, ehrlich gesagt, weil bei 7 Kindern, glaube ich, und diesem Job kann sie nicht 24 Stunden am Tag gleichzeitig für Kinder und Politik da sein. Also, aber das ist ja Teil meines Erachtens auch dieser Inszenierung, etwa von Frau von der Leyen. Vielleicht ist das auch eine Inszenierung, die eigentlich sich als Fake erweist. Ja, und letztlich die wirklichen Nöte von alleinerziehenden Müttern irgendwie vernebelt.
Dafür müsste man jetzt noch mehr im Privatleben
recherchieren. Haben Sie recht. Und das wiederum fände ich da nicht angemessen. Wobei, man muss eben sagen, das ist ja auch der eine Spruch des Bundesverfassungsgerichts, die sagen, wenn grundsätzlich ist jeder davor geschützt, dass man in die Privatsphäre hineinschaut. Wenn ich aber die Tür aufmache, die sogenannte Selbstbegebung des Privaten, so nennen wir Juristen das, kriege ich sie schwer wieder zu. Und das war ja bei Seehofer das Problem, dass er sich schwer rechtlich zur Wehr setzen konnte. Und Frau von der Leyen, wenn es jetzt mal, was ihr keiner wünscht, eine Scheidung gäbe oder sowas, könnte darüber berichtet werden, ohne dass sie irgendwas dagegen unternehmen können.
Herr Scherz, wir haben am Anfang über die gesprochen, die ihre Privatsphäre schützen wollen, schützen müssen, auch mitunter. Und wir haben aber auch über die gesprochen, die das Private einsetzen oder wo zumindest das Private auch im beruflichen Kontext eine Rolle spielt. Was bereitet Ihnen mehr Sorgen?
Also Dominik Kirch und ich haben im Wesentlichen eine Message bei dem Buch. Und das bereitet uns auch Sorgen. Ich kann es ziemlich einfach erläutern. Vor 30 Jahren, das ist nochmal meine Sozialisation mit Katharina Blum, Heinrich Böll, Wallraff und so weiter, haben wir gegen die Volkszählung gekämpft, weil wir nicht wollten, dass der Staat so banale Informationen wie die Quadratmeterzahl unserer Wohnung haben wollte, als Daten. Und wir haben, also nicht wir, aber diese Gesellschaft damals, und vielleicht dann auch meine Generation, hat dieses Urteil für informationelle Selbstbestimmung erstritten, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Wir schaffen ein neues Grundrecht. Informationelles Selbstbestimmungsrecht. Ihr seid Herr über eure Daten. Ihr könnt im Wesentlichen selbst entscheiden, was ihr von euch preisgebt. So, das war vor 30 Jahren. Und wir stellen heute fest, und das ist eigentlich die Hauptzielrichtung des Buches von Höch und mir, dass wir sagen, was ist eigentlich in 30 Jahren passiert, dass plötzlich die Menschen initiativ, freiwillig und gerne bereit sind, alles von sich, intimste Details preiszugeben, nur um irgendwie stattzufinden. Ich nenne Facebook als Phänomen, wo die Menschen alles von sich reinstellen. Ich nenne aber auch Nachmittagstalkshows, wo Menschen privateste sexuelle Dinge sich gegenseitig an den Kopf werfen. Wollen wir das wirklich? Ist das wirklich das Ziel der modernen Gesellschaft? Soll alles transparent, alles öffentlich sein? Und warum, fragen wir die Gesellschaft mit dem Buch, sind wir so weit gekommen, dass wir alles von uns preisgeben wollen? Und warum eigentlich?
Also das ist aus Ihrer Sicht das größere Risiko.
Ja, das ist das Große. Und ich warne nur davor, weil wir die Privatsphäre als Wert brauchen. Die Privatsphäre ist wichtig, um sich zu regenerieren. Man braucht einen Rückzugsort als Individuum, um auch Mensch sein zu können. Ich warne davor, weil wir damit einen unserer letzten Rückzugsorte und einer unserer letzten Schutzmechanismen, die wir überhaupt als Individuum in dieser modernen, auch Mediengesellschaft haben, aufgeben.
Sagt der Medienanwalt und Autor Christian Scherz im Gespräch mit Oliver Günther. Alle Informationen auch auf hrinforadio.de.